Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Hallo und mit folgendem Geständnis von Phil Collins. Einsicht ist ja bekanntlich der erste Schritt zur Besserung und wie man auch als ungelenker Mensch aus dem westlichen Kulturkreis zum umwerfenden Tänzer wird, das verraten wir Ihnen gleich. Nicht zufällig haben sich viele weiße Rockstars die coolen Moves ihrer schwarzen Kollegen abgeguckt. Auch im Fitnesssektor schwört die westliche Welt schon längst nicht mehr nur auf Turnen und Ententanz. Schwer angesagt sind stattdessen Disziplinen wie Yogini oder Zumba, eine Mischung aus Aerobic und Salsa-Moves. Die Tänzerin, Choreografin und Regisseurin Joanna Tischkau dreht diese Entwicklung jetzt wieder zurück. Gemeinsam mit ihrer Dramaturgin Elisabeth Hampe hat sie die Colonastics entwickelt, ein Workout-Programm zwischen White Bodybuilding und Beerbiking, eine sportliche Aufführung der Colonastics. Die gibt's am Wochenende beim Festival Leisure and Pleasure in den Berliner Sophiensälen. Und genau da erreichen wir jetzt Joanna Tischkau in einer der Proben. Schönen guten Tag, Frau Tischkau.
Hallo, guten Tag.
Dieser Satz, die Schwarzen, die tanzen so schön, das ist ja so eine wirklich typisch rassistische Zuschreibung, die Sie jetzt einfach mal umdrehen. Wie tanzen denn die Weißen so klischeemäßig?
Ja, das ist eine gute Frage. Also in unserer Recherche haben wir da natürlich viel Material gefunden. Wir gehen von, wie auch schon in der Anmoderation angekündigt, von den weißen Rockstars wie zum Beispiel Mick Jagger oder John Bon Jovi oder auch Bruce Springsteen zu dann vielleicht wie weiße Männer im Club tanzen, zum Beispiel die DJs von der Love Parade 1991 oder so. Und das ist das Bewegungsmaterial, mit dem wir uns beschäftigt haben. Und meistens ist das ziemlich ungelenk, steif und unrhythmisch, würde ich sagen.
Ja, so hüftsteif wäre vielleicht auch so das Erste, was mir einfällt als Beschreibung. Warum dieser Perspektivwechsel?
Ja, weil eben genau das rassistische Klischee existiert, dass schwarze Menschen besonders gut tanzen können von Natur aus. Und genau das ist ja die problematische Projektion, dass es nichts Natürliches ist, sondern eben kulturell, sozial angeeignet oder erlernt. Und genauso wie schwarze Menschen vielleicht mehr mit Musik sich identifizieren und auseinandersetzen und dann vielleicht auch besser tanzen können. Dazu gibt es auch natürlich eine soziale Konstruktion von Weißsein. Das heißt, weiße Menschen identifizieren sich eben nicht mit bestimmten Musikrichtungen, nicht bestimmt mit bestimmten Rhythmen. Und daraus resultiert dann eine spezifische Steifheit. Und meine Frage war eigentlich, was würde es bedeuten, das umzudrehen und ein Workout zu entwickeln, was quasi einem die besten White Moves beibringt. Und das ist eigentlich Colonastics geworden.
Die besten White Moves, die kann man sich unter anderem, das haben Sie schon angedeutet, von Mick Jagger abgucken. Sie bieten verschiedene Fitnessprogramme an, aber eines trägt eben den Namen Rock Out. Und da geht es darum, sich zu Hits wie denen von den Rolling Stones zu bewegen. Was lässt sich denn in Sachen Bewegung und Tanz von Mick Jagger zum Beispiel lernen?
Ja, da würde ich erstmal sagen, da haben wir das Workout so ein bisschen Steel Like Jagger genannt, weil eigentlich gibt Mick Jagger ganz ungeniert zu, dass er seine Bewegungen von natürlich den großen schwarzen Rock-Legenden wie Little Richard, James Brown und auch Tina Turner und geklaut hat und eben sich nicht selbst ausgedacht. Er erzählt das in einem Interview, wie er das die auf der Bühne gesehen hat und dann einfach gedacht hat, ach, bei meinem nächsten Gig probiere ich diese Moves mal auch aus. Und ich finde, wenn ich mir dann Musikvideos angucke, in denen ich sehe, wie Jagger tanzt, sehe ich auch das ganz explizit, dass das nicht seine eigenen Moves sind. Und ich finde, er sieht auch ein bisschen ungelenker dabei aus. Und ich glaube, der versucht dann, diese angeeigneten, ungelenken Versionen von Mick Jagger in einem Workout auszuprobieren. Das ist, was man bei Colonastics mitmachen kann.
Mhm. Ein anderes Workout, das Sie anbieten, ist betitelt mit Postrassistische Traumreise. Das klingt ja weit entspannter, fast ein bisschen wie Engtanz. Wohin führt uns diese Reise?
Ja, diese Reise führt uns so ein bisschen in eine fiktive, würde ich sagen, dystopische Meditation, in der wir eigentlich uns alle vorstellen, weiß zu sein und zurückzugehen in das, was Tupac Oged in ihrem Buch Exit Racism das Happy Land nennt, nämlich diesen Zustand, bevor man sich überhaupt nochmal mit Rassismus auseinandergesetzt hat, bevor man seine eigenen Privilegien anerkennen kann. Und wir machen da auch so einen kleinen ironischen Spaß draus und stellen uns vor, wie die Welt wäre, wenn wir alle weiß wären und alle zurück ins Happy Land reisen könnten, in dem es vermeintlich keinen Rassismus gibt und man sich auch nicht mit sozial konstruierten Unterschieden auseinandersetzen müsste. Aber das ist natürlich alles leicht ironisch und subversiv gemeint.
Mm. Ja, tatsächlich kann man ja bei Ihnen auch mitmachen und da ist auch die Rede von unterschiedlichen Fitnessleveln. Es gibt unter anderem brachiales Bierbiking, aber was würden Sie sagen, welches der Workouts wird am anstrengendsten?
Ich würde sagen, die Total Body Transformation. Da geht es nämlich um Techno und ganz spezifisch den deutschen Techno, nämlich den Schranz, wie er dann auch in Frankfurt und in Berlin so 90er, 2000er Jahre entstanden ist. Und das ist natürlich ein High-Intensity-Cardio-Workout. Das heißt, man ist die ganze Zeit auf dem Dancefloor und die ganze Zeit in Bewegung und am Schwitzen. Ich glaube, etwas entspannender wird dann das Bierbike, weil da fahren wir mit so einem kleinen Bierbike, würde ich jetzt mal sagen, durch Berlin-Mitte und machen dabei auch noch ein bisschen ein Arm-Workout. Das ist, glaube ich, die entspannendere Version.
Also ich zitiere noch mal kurz aus Ihrer Ankündigung. Wenn dich der Duft von Sauerkrautjuice und die Schlagermelodien erst einmal gepackt haben, wirst du verstehen, warum Colonastics-Kurse alles verändern. Nehmen Sie also Ihren Turnbeutel und dann nichts wie hin. Zu den Colonastics ab 24. Juni im Rahmen des Leisure and Pleasure Festivals in den Sophiensälen in Berlin. Joanna Tischkau, vielen Dank fürs Gespräch und sportfrei.
Ja, danke schön.
Carrie Mae Weems hat in vielen Medien gearbeitet, Fotografie, Video, Installationen als schwarze Künstlerin aus den USA. Beschäftigt sie sich in ihren Werken mit Rassismus, mit sexistischen Normen und der kolonialen und postkolonialen Geschichte ihres Landes. Sie ist eine der einflussreichsten amerikanischen Künstlerinnen von heute. Das jedenfalls lesen wir in der Ankündigung ihrer großen Ausstellung Reflections for Now, die heute im Londoner Barbican Center eröffnet wird. Das ist gleich doppelt interessant, denn es ist gleichzeitig ihre erste eigene Großausstellung in London überhaupt. Unser Kollege in London, Robert Rothiefer, hat die Schau bereits gesehen. Hallo Robert.
Ja, hallo.
Hatte London da was aufzuholen? Und falls ja, ist das mit dieser Ausstellung gelungen?
Ja, irgendwie schon. Also es gab ihre Werke in den großen Londoner Institutionen schon durchaus zu sehen. Aber gerade deswegen eigentlich wieder umgekehrt darf es ein bisschen wundern, dass Carrie Mae Weems jetzt erst 70 werden musste, um so eine Solo-Ausstellung endlich zu bekommen. Aber es ist gut, dass sie das hat. Wobei man ja irgendwie sagen muss, dass die Kunst von Carrie Mae Weems so in ihrer aktivistischen Didaktik jetzt oft politisch sehr herausfordernd, manchmal geradezu radikal, aber ästhetisch eigentlich ziemlich breitentauglich, würde fast sagen verträglich ist. Also damit meine ich jetzt konkret die Bildsprache ihrer Fotos, die so geradezu, möchte man sagen, professionelle Eleganz von ihren Installationen. Und jetzt zum Beispiel, wenn man hernimmt, diese schön gerahmten, säuberlich untertitelten Fotos von symbolisch für die Unterdrückung und den Widerstand schwarzer AmerikanerInnen relevanten Gegenstände in der Serie And 22 Million Very Tired and Very Angry People aus dem Jahr 1991 zum Beispiel, wo da ein Hammer und eine Sichel fotografiert sind und ein Nudelholz mit der Unterschrift By Any Means Necessary. Also das ist eigentlich auch irgendwie schön anzusehen, genauso wie das Diorama, das eigentlich sehr makaber auch ist, It's Over aus dem Jahr 2021, das einen Tribut darstellt an schwarze Amerikaner, die von der Polizei umgebracht wurden.
Also Robert, da ist von Hammer und Sichel die Rede, die Zeile By Any Means necessary, das ist ein Gedanke, den hat ja auch der Black Panther-Aktivist Malcolm X zum Beispiel aufgegriffen. Also die Ansage, dass alle Mittel im Kampf für Gerechtigkeit legitim sind. Das klingt jetzt ehrlich gesagt nicht nur, sagen wir, plüschig und gefällig.
Nein, ist es auch nicht. Also gefällig ist es nicht. Mhm. Aber auch in seiner Darstellung, würde ich sagen, nicht zu befremdend für ein vorwiegendes weißes, liberales Publikum, wie es in London zu erwarten ist. Wobei weil Sie jetzt gerade diese politischen Symbole ansprechen. Es gibt einen Raum, der heißt Land of Broken Dreams, a Case Study Room, in dem sind, so wie in einem Wohnzimmer, unter anderem Porträts der wesentlichen Figuren der schwarzen Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre ausgestellt, also von Angela Davis bis Stokely Carmichael und dazu aber auch zum Beispiel eine kleine Lenin-Statuette und zwei von Mao, weil sie historisch gesehen völlig richtig ist in Bezug auf die revolutionären Vorbilder, an denen sich die Black Panthers orientiert haben damals, aber im heutigen Mainstream-Diskurs des Antirassismus, würde ich sagen, so nicht vorkommt. Mhm. Auch weil sich die Perspektiven jetzt, unsere Perspektiven auf diese historischen Figuren in der Zwischenzeit verändert haben. Und das fand ich jetzt im heutigen Kontext schon durchaus ein bisschen gewagt, weil dieser Aspekt auch in der Beschreibung jetzt in der Ausstellung nicht erwähnt, geschweige denn erklärt wird. Aber ansonsten wird sehr viel erklärt in dieser Ausstellung und auch eben ganz bewusst sehr viel Empathie geweckt beim Publikum. Man sieht also als Teil der Ausstellung zum Beispiel auch auf einem Bildschirm Ausschnitte aus den sehr eloquenten öffentlichen Vorträgen, die Carrie Mae Weems hält. Also die Rhetorik wird hier sozusagen gewissermaßen als Teil ihres Werks verstanden. Und sie ist ja auch eine Künstlerin und auch eine Rednerin, die sich nicht nur ausdrücken kann, sondern auch überzeugen will. Das merkt man ganz stark und das war auch klar herauszuhören, als sie dann vorgestern beim Presseempfang im Barbican erklärt hat, wie sie ihre Arbeit anlegt.
I am angry, I am enraged and I am deeply upset and I am deeply hurt.
Ich bin zornig, ich bin wütend und tief verletzt. Und trotzdem muss ich eine Arbeit schaffen, die nicht schreit, sondern einen näher bringt, die es dem Publikum erlaubt, nicht nur meine Arbeit, sondern auch sich selbst zu umarmen. Ob ich jetzt Institutionen oder Museen, soziale Systeme oder Beziehungen kritisiere, es muss durch eine Linse des Mitfühlens passieren. Denn ansonsten ist es nur Zorn und Lärm. Wenn ein gewisses Mitgefühl dabei ist, erlaubt uns das dagegen, einander auf eine etwas andere Art zu betrachten. Hoffentlich auf eine Art, die uns alle erhebt.
Ah, da klingt Carrie Mae Weems ja geradezu staatstragend. Mhm. Robert, du als, sagen wir mal, mittelalterweißer Mann, hast du dich da nun auch umarmt gefühlt von ihrer Kunst?
Ja, das habe ich ehrlich gesagt schon, ja, weil Carrie Mae Weems eben, wie sie das auch hier sagt, ganz fundamental an unsere Humanität appelliert, die gemeinsame. Also zum Beispiel in einem ihrer berühmtesten Werke, von dem ich jetzt gestehen muss, dass ich es im echten Leben noch nie gesehen hatte, From Here I Saw What Happened and I Cried, aus dem Jahr 1996. Sie hat damals im Archiv der Harvard University der Gerotypien aus dem Jahr 1850 entdeckt, die ein Anthropologe anfertigen hat lassen, um seine rassistischen Theorien zu bestätigen. Also sind Bilder schwarzer Menschen mit nackten Oberkörpern. Und sie hat diese Bilder vergrößert, rot eingefärbt, blutrot quasi, mit kreisrunden, gucklochartigen Passepartouts drumherum versehen und dann beschriftet. Also steht so drauf, you became a scientific file, a negroid type, an anthropological debate. Und davon ausgehend geht sie dann weiter durch die Geschichte der Rassenstereotypen. Und sie setzt aber auch sich selbst jetzt, ihre eigene Gestalt, immer wieder sehr effektiv in ihren Werken ein. Zum Beispiel in der berühmten Fotoserie Kitchen Table Series aus dem Jahr 1990, wo sie die Küche und also damit den häuslichen Raum als Schauplatz einerseits von Machtausübung, andererseits auch von Emanzipation darstellt, aber auch in der Serie zum Beispiel Museums, in der sie sich per Selbstauslöser mit dem Rücken zur Kamera vor Museen in aller Welt fotografiert und so ganz, ganz ohne Bedarf an zusätzlichen Erklärungen ihre Blackness in ein Verhältnis mit dieser zu dieser impliziten Whiteness der Institutionen stellt. Also dieses fortlaufende Projekt, auf das hat sie sich auch in der Pressekonferenz bezogen.
Meine Arbeit hat mich viel über mich selbst gelehrt. Was bedeutet es, wenn ich vor dem British Museum stehe, als Körper, als Frau, als eine schwarze Person, die nachdenkt über die Rolle solcher Institutionen in der Konstruktion von Geschichte, Kultur, Identität und Ideen, von einer bestimmten Art von Wissen, die als das wichtigste Wissen verstanden wird, Und dass ich nicht nur vor einer, sondern vor vielen Institutionen auf verschiedenen Kontinenten stehe. Ich bitte also das Publikum, mein Zeuge zu sein und sein kritisches Denken mit mir gemeinsam in diese Betrachtung des kulturellen Raums einzubringen.
Also da ist wieder dieser deutliche Wunsch, das Publikum auf ihre Seite zu bringen. Aber jetzt kann man ja ganz ketzerisch sagen, bei all diesen Dingen läuft man ja doch auch immer wieder Gefahr, dass das Ganze zu so einer Art Wohlfühlerfahrung des Bildungsbürgertums wird. Denn das geht ja nun meistens zu solcherlei Ausstellungen und gratuliert sich dann selbst dazu, wieder mal was gegen Rassismus getan zu haben.
Ja, schon wieder ertappt, genau. Das ist nicht unberechtigt, dieses Urteil. Zumal es sich ja auch vor allem um amerikanische Erzählungen hier handelt. Und man kann dann aus der Perspektive des sich überlegen fühlenden europäischen Besuchers immer sagen, ja, Amerika ist schon schlimm. Ne? Mhm. Aber es gibt da eben auch zum Beispiel dieses Breitband-Surround-Video, diese Installation The Shape of Things, die in New York 2021 zum ersten Mal ausgestellt war. Und in der werden unter anderem auch Bilder von Flüchtlingen in Zusammenhang gebracht mit kolonialen Verbrechen und Rassismus der Vergangenheit. Und da sind schon auch reichlich Bilder jetzt von der EU-Außengrenze zum Beispiel mit dabei. Mhm. Also da wird es eben nicht so leicht gemacht. Und umgekehrt aber gibt es auch schon Stellen, wo man sich auch überlegen kann, ob man jetzt mit der Künstlerin überall mitgeht. Zum Beispiel für mich jetzt das Video Holocaust Memorial aus dem Jahr 2013. Indem man die Künstlerin zur Musik ausdruckstanzend zwischen den Gedenksteinen jetzt in Berlin erscheinen, in die Hände klatschen und dann wieder verschwinden sieht. Und sie spricht in der Beschreibung dazu von einer incredible bond, einer unglaublichen Verbundenheit zwischen Juden, Jüdinnen und schwarzen Menschen, die sie ausdrücken haben wolle. Ich muss dazu vielleicht auch noch sagen, dass ihr Großvater mütterlicherseits selbst jüdisch war. Aber erstens war ich mir jetzt nicht so sicher, ob sich diese Verbundenheit unbedingt so postulieren lässt generell, und zweitens hat diese Performance dann doch irgendwie, wenn man sie sieht, auch irgendwie ein bisschen an diese Selfies und Posen erinnert, die Leute auf sozialen Medien von sich vor diesem Holocaust Memorial immer wieder machen und dann zu Recht dafür kritisiert werden. Also ich kann Carrie Mae Weems Intention nachvollziehen hier, aber es ist, glaube ich, nicht ihre beste Arbeit in einer ansonsten sehr gelungenen Ausstellung. Also am allerbesten, übrigens, wenn ich das noch sagen darf, hat mir eines ihrer jüngeren Werke gefallen, Painting the Town. Das sind so große, ganz malerisch wirkende Fotos auf Leinwand aufgetragen von Geschäftslokalen zu Zeiten der Black Lives Matter-Märsche in Amerika 2021. Und die bei den Protesten auf die vermachten Fenster gesprayten Parolen sind dann so immer mit verschiedenen Farben überpinselt worden und fotografiert. Und so herausgenommen sieht es dann oft aus wie ein zufälliger Rothko, ja. Und da sieht man wirklich schon ein wirklich gutes Auge, und das Carrie Mae Weems hier hat. Und gleichzeitig erfüllt es auch den von ihr, von sich selbst verlangten Zweck der Vermittlung dieser Message.
Das sagt unser Kollege Robert Rothiefer nach Besuch der Ausstellung Reflections for Now von Carrie Mae Weems, zu sehen noch bis 3. September im Londoner Barbican Center. Ganz herzlichen Dank.
Ja, ebenfalls.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In diesem Fall dargeboten von Michael Leverkus.
Die Oscar-Akademie hat die Auflagen für Filme verschärft, die um den Preis in der Sparte bester Film wetteifern. Alle Anwärter müssen nun länger als bisher im Kino zu sehen gewesen sein. Statt bislang in einer von 6 US-Metropolen gezeigt zu werden, müssen ab kommendem Jahr Filme zusätzlich 7 Tage in mindestens 10 US-Metropolen aufgeführt worden sein. Folgen könnte das vor allem für Streaming-Anbieter haben, die häufig nur eine kurze Kinolaufzeit planen. Der Berliner Trabantenverlag will künftig von der Manuskriptauswahl bis zum Vertrieb künstliche Intelligenz einsetzen. Die Art und Weise, wie der Buchmarkt heute funktioniere, werde nicht mehr lange Bestand haben, sagte Verleger Fabian Leonhardt heute im Deutschlandfunk Kultur. Die KI könne Autoren niemals ersetzen, doch helfe sie enorm beim Schreiben. Autoren müssten die KI vor allem steuern, etwa um in Themenaspekte tiefer einzusteigen.
Und das funktioniert wirklich hervorragend. Und die Ergebnisse sind wirklich erschreckend gut. Also oft besser als das, was wir zugeschickt bekommen. Dann ist sozusagen der Text fertig. Natürlich guckt die Redaktion, der Autor rüber. Dann geht das alles in den KI-Buchsatz. Das heißt, das, was früher der Buchsetzer, die Buchsetzerin gemacht hat, wo wird was eingerückt, das kann die KI besser. Sie macht keinen einzigen Fehler und sie macht es kostenlos. Ich werde das konsequent umsetzen, einfach weil so viel Geld eingespart wird. Und das kann ich vor allem den Autoren mehr geben. Und da halt die Produktion pro Buch so viel geringer ist, habe ich halt die Möglichkeit, viel mehr Bücher zu machen in viel kürzerer Zeit.
Ab heute ist die National Portrait Gallery in London wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Das Museum ist 3 Jahre lang renoviert worden für umgerechnet gut 48 Millionen Euro. In der Zwischenzeit schaffte das Haus 50 neue Porträts an und veränderte dabei den Schwerpunkt. Es sollen nicht mehr nur Amts- und Würdenträger präsentiert werden, sondern mehr Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Hintergründen, die die britische Gesellschaft geprägt haben. Gabi Biesinger.
Zeitgenössische Promis wie der erfolgreiche Musiker Ed Sheeran oder natürlich die Königsfamilie in vielen Facetten hängen neben dem schwarzen, sozial engagierten Fußballer Marcus Rashford und dem führenden britischen Bioethiker Tom Shakespeare im Rollstuhl. Titel des modernen Gemäldes in knalligen Farben, Intellekt auf Rädern. Doch nicht nur was zeitgenössische Inklusivität angeht, hat die National Portrait Gallery den Zeitgeist aufgegriffen. Auch beim Blick in die Vergangenheit findet Aufarbeitung statt, etwa mit einer kleinen Abteilung über Widerstand gegen die Sklaverei.
Bei dem Streik von Hollywood-Drehbuchautoren zeichnet sich auch nach rund 50 Tagen keine Einigung ab. Rund 1000 Autoren und Unterstützer beteiligten sich in Los Angeles an einem Marsch der Writers Guild of America. Sie fordern einen neuen Vertrag mit den Produktionsstudios, der für Lohngarantien und Jobsicherheit sorgen soll. Obwohl die Budgets für Serien auch wegen des Streaming-Geschäfts zugenommen hätten, bekämen Drehbuchautoren immer weniger Geld. Die Interessengruppe der Studios argumentiert, die Forderungen würden bedeuten, dass Autoren angestellt und bezahlt werden müssten, selbst wenn es keine Arbeit für sie gäbe.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Der Begriff Disruption, der ist in den vergangenen Jahren gerade in der Tech-Szene ja sehr in Mode gekommen. Disruption bedeutet einen radikalen Wandel, ein völlig neues System, das ein altes ablöst. Der Berliner Organisation mit dem etwas sperrigen Namen Disruption Network Labs geht es aber nicht um die neuesten Geschäftsmodelle mit KI oder ähnlichem, sondern um brennende gesellschaftliche Themen, zum Beispiel um Überwachung in Gefängnissen, um Whistleblower, mentale Gesundheit und diesmal eben auch um Kunst. Ab morgen findet in Berlin und auf der Website von Disruption Network Labs die Konferenz Artivism statt, also eine Kombination der Begriffe Artist und Activist. Und um was es da genau geht, das bespreche ich jetzt hier im Kompressor mit Tatjana Basikelli, der Kuratorin, und mit einem der dort auftretenden Aktivisten, mit Sam Balras. Herzlich willkommen im Kompressor.
Thank you.
Dankeschön.
Frau Basikelli, Ihre Organisation veranstaltet, wenn ich das richtig gesehen habe, 3 dieser Konferenzen pro Jahr. Wie wählen Sie die Themen aus? Wie kamen Sie diesmal auf Artivism? Und was genau meint das?
So, Artivism is a combination between art and activism.
Ja, Artivism ist eine Kombination zwischen Art und Activism, also Kunst und Aktivismus. Und das soll klar machen, dass es eben bei Kunst nicht nur um etwas Theoretisches geht, sondern um eine konkrete Praxis. Das ist auch deshalb wichtig, also weil es das schon einerseits lange Zeit gibt, also schon in den 70er Jahren hat man diese Themen zueinander in Verbindung gebracht, aber jetzt machen wir das mit einer anderen Perspektive. Es geht um ganz konkrete Themen, wie zum Beispiel um die Entwicklung von künstlicher Intelligenz, um die Probleme der Klimakrise, um Überwachung, um Kunst als Praxis zu politischer Veränderung. Artivism möchte also Systeme verstehen, Systeme unserer Gesellschaft und subversiv der Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben, das auch zu tun, das selbst zu tun.
Artivism means to try to understand the systems of today and try to subvert them, giving also to the public the tools, the understanding to do the same.
Welche Rolle spielt bei diesem ganzen, ja, bei dieser kulturellen Praxis, bei dieser künstlerischen Praxis eigentlich die Technologie?
Understanding of artivism, art means to reveal the inner structure and logic of
Dieses Verständnis von Artivism bezieht sich also auf die innere Struktur, die gezeigt wird, von technischen Systemen, die enthüllt werden können. Da geht es zum Beispiel auch darum, dass Hacking als etwas Positives gesehen werden kann, das dabei hilft, geschlossene Systeme zu öffnen, zu zeigen, wie diese funktionieren, zu verstehen, was da vor sich geht. Und auch beim Whistleblowing ist das so, dass eine innere Logik von Systemen aufgedeckt werden kann und klar wird, was man wissen sollte über solche Systeme. Und in der Verbindung mit der künstlerischen Praxis funktioniert es dann so, dass wir Kunst als einen einfachen Weg sehen, Leuten komplexe Themen nahezubringen. Also Kunst als Mittel, auch Fehler aufzudecken, wo Missstände liegen, wo Probleme aufgezeigt werden können. Und wir bringen da eben Leute zusammen, Künstler und Menschen aus der Tech-Branche, wie zum Beispiel im Bereich künstliche Intelligenz, da zeigen wir dann, wie das funktioniert. Oder wir wollen darstellen, wie Smart Cities funktionieren, wie die Gaslobby funktioniert, wie Monopole von großen Unternehmen funktionieren. Und die Kunst hilft eben dabei, diese Themen in etwas Verständliches zu übersetzen.
So Art helps to translate these topics in something simple.
Auf welche Ihrer Gäste freuen Sie sich besonders? Also es sind ja durchaus eben Artivists und nicht Activists. Vielleicht können Sie uns 2, 3 Beispiele nennen von Künstlern, die gut illustrieren, was Sie hier beschreiben.
Also darum wird es unter anderem auch in der Keynote vom Freitag gehen. Also da ist Manu Lutsch zu Gast. Sie forschte unter anderem, sie ist Filmemacherin und hat unter anderem zu Beziehungen geforscht zwischen Regierung und der Corporate Agenda und der Algorithmic City. Und sie hat auch sich mit dem Thema Ahmed Mansour befasst. Das ist jemand, ein Menschenrechtskämpfer aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, der über 10 Jahre im Gefängnis gesessen hat. Was in dem Sinne auch ein wichtiges Thema ist, weil es hier auch wieder um Überwachung geht und auch darum, wie Menschenrechtsaktivisten weltweit geholfen werden kann. Ein weiterer Gast ist Laurie Love. Das ist ein Brite, dem es ebenso wie bei Julian Assange darum ging, in die USA ausgewiesen werden zu müssen. Das drohte ihm. Er ist ein wichtiger Teil der Hacker-Szene gewesen und stand auch im engen Bezug mit der Anonymous-Aktion, mit dem Netzwerk. Und da wurden ihm eben auch Vorwürfe gemacht, wegen derer man ihn angehen sollte. Wir sind sehr froh, dass er kommen kann, weil er wirklich lange nicht reisen durfte. Ihm geht es auch ganz stark um den Kampf gegen Überwachung und wie man mit der Kunst gegen Überwachung vorgehen kann. Man kann seinen Fall vielleicht auch als eine Art Präzedenzfall für Julian Assange ansehen. Tatsächlich ist sein Antrag ja abgelehnt worden, aber Laurie Love ist eben nicht ausgewiesen worden. Ja, und so versuchen wir mit der Kultur zu kämpfen für diese Themen, uns dort einsetzen zu können.
Very happy comes because we try to advocate through our cultural program for these topics.
Tatjana Basikelli ist Autorin, Informations- und Medienwissenschaftlerin und künstlerische Leiterin des Disruption Network Lab. Eins der Projekte, das bei der Artivism-Konferenz des Network Labs teilnehmen wird, das lernen wir gleich kennen. Tatjana Basikelli, Ihnen schon mal ganz herzlichen Dank bis hierher.
Thank you.
Und übersetzt hat übrigens Marei Amir auch dafür herzlichen Dank. So, und wir sprechen nach wie vor über das Artivism Festival, das von morgen an im Berliner Kunsthaus Bethanien stattfindet und die Frage stellt, wie Kunst und Kultur die gesellschaftlichen Verhältnisse verändern können. Mein Gesprächspartner jetzt nennt sich Sam Beiras und ist Mitglied des jungen Aktivistenkollektivs Weiter so und im Grunde hier, um uns mal konkret zu schildern, wie sowas aussehen kann, wie man mit Hilfe von Kunst die Verhältnisse zum Tanzen bringen kann. Die Frage, Ihr Kollektiv hat sich nach eigenen Angaben ja dem Ende der politischen Feigheit verschrieben. Das klingt schon mal super, aber ich muss Sie da an der Stelle doch noch mal fragen, Sie nennen sich Sam Beiras, aber Sie gehen nicht mit Ihrem echten Namen an die Öffentlichkeit. Warum?
Erstmal moin. Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen einen ganz praktischen, und zwar, dass so alle Teile des Kollektivs für das Kollektiv sprechen können. Und der andere Teil der Antwort ist ein bisschen ernster. Es ist nämlich so, dass inzwischen relativ bekannt ist, dass große Energiekonzerne AktivistInnen auf der ganzen Welt und vor allem KlimaaktivistInnen aufs Korn nehmen und diese zum Ziel von Ermittlungen von Privatdetektiven machen. Mhm. Und da gilt natürlich Sicherheit an erster Stelle.
Sie konzentrieren sich mit Ihrer Gruppe darauf, kommunale Energieversorger dazu zu bewegen, ihre Mitgliedschaft in Gaslobbygruppen zu beenden. Kann man das so zusammenfassen ungefähr?
Ja, so kann man zumindest unsere aktuelle Kampagne ganz gut zusammenfassen. Wir haben uns 2020 im Golfclub kennengelernt. Da war uns dann etwas langweilig nach einer Weile und deswegen haben wir uns anderen Themen gewidmet. Wir hatten aber so einen kleinen Insight in die Welt der Reichen und haben festgestellt, dass LobbyistInnen, also die VertreterInnen von großen Konzernen, unsere Demokratie untergraben. Deswegen haben wir uns gesagt, alles klar, da müssen wir ran und haben angefangen, Kampagnenarbeit zu machen. Das letzte Mal zu einem Lobbyverband, der unter dem Decknamen Wirtschaftsrat der CDU im Parteivorstand der CDU sitzt seit 60 Jahren, unbemerkt von der Öffentlichkeit, weil sie eben diesen Beinamen haben, der CDU, obwohl sie formell nichts mit der Partei zu tun haben. So werden sie auch immer falsch zitiert in den Medien und so weiter und so fort. Und dieses Jahr konzentrieren wir uns auf die Machenschaften der Gaslobby und da auf einen zentralen Akteur, bei dem unter anderem eine ganze Reihe von Stadtwerken Mitglied sind.
Ihre Spezialitäten sind ziviler Ungehorsam, subversive Aktionen. Inwieweit verstehen Sie sich auch als Kunstkollektiv?
Also wir arbeiten ganz unterschiedlich. Wir haben festgestellt, dass in der Klimabewegung relativ viele Aktionsformen traditionalisiert werden und ritualisiert wiederholt werden, ohne jeweils darauf zu schauen, was davon tatsächlich wirksam ist. Deswegen haben wir einen etwas anderen Ansatz gewählt und versuchen so eine Art der Impact-Orientierung, also wir versuchen unsere Wirkung wirklich messbar zu machen. Und dementsprechend unterscheiden sich die Aktionsformate, die wir wählen, ganz dolle. Das heißt, unsere Aktionsformate reichen von klassisch investigativen Recherchemethoden über Kunstaktionen, über ungehorsame Aktionen, über Kommunikationsguerilla, also dass man sich quasi so Mimikry-mäßig den Gegner imitiert, um sichtbar zu machen. Und das sind natürlich dann schon wieder künstlerische Methoden, also dass man über eine leichte Überhöhung, über eine Doppelung etwas sichtbar macht. Und in dem Fall geht es uns natürlich um die Strukturen der Macht im Fall von Lobbyismus.
Aber wie ist denn sowas konkret messbar? Also ich finde das sowieso hochinteressant, dass ja diese Terminologien offenbar ja, wie wir gerade schon auch gehört haben, aus der Tech-Branche beziehungsweise ja auch aus den Wirtschaftswissenschaften offenbar auch bei Ihnen eine Rolle spielen. Also diese Form von Skalierbarkeit, von eben disruptiven Bewegungen innerhalb der Gesellschaft. Wie misst man denn das?
Das kommt auch so ein bisschen aus diesem Smart-Management-Bereich. Da gibt es ja dieses Smart-Prinzip und wir haben das für uns ein bisschen umgeändert und ausgearbeitet zu Smarties. Wir haben es auch gerne etwas lustig.
Deswegen haben Sie sich auch im Golfclub kennengelernt.
Natürlich haben wir uns im Golfclub kennengelernt.
Das habe ich mir gedacht.
Genau, und Smarties bedeutet bei uns S für spezifisch, messbar, anschlussfähig, realistisch, terminiert, impactorientiert und im Sinne unseres Selbstverständnisses, also Shared Values. Mhm. So, das heißt, wenn wir nach der Recherchephase uns für ein Target entscheiden, dann gucken wir, okay, nicht, was für Aktionsformen wollen wir machen, sondern welchen Wandel wollen wir anstoßen und welche mittelfristigen Ziele können wir dafür quasi festlegen und welche Aktionen würden diesen mittelfristigen Zielen quasi helfen, dass wir sie erreichen. Und für diese Aktionsform, die wir dann überlegen, machen wir so viele wie möglich aus verschiedenen Richtungen, gucken, welche von den Bällen, die wir anstoßen, durchrollen. Und für die haben wir dann wiederum quasi Skalen, wo wir messen können, was davon geklappt hat und zu welchem Grad. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, es geht bei Lobbys ganz viel darum, dass sie erstmal Öffentlichkeit bekommen, weil deren Hauptarbeitsbereich im Schatten liegt, so. Das heißt, wir sagen, okay, gut, eine Messbarkeit wäre über Presseartikel, über einen bestimmten Akteur, der bisher noch nicht so in Erscheinung getreten ist. Und dann bei diesen Presseartikeln kann man gucken, wie viele Presseartikel sind das? Haben die unser Framing aufgenommen? Haben die quasi unsere PM verarbeitet? Ist es nur eine Gegenüberstellung von Positionen oder gibt es eine Einordnung in diese Themen, also zum Beispiel, also Machtpolitik und so weiter und so fort?
Jetzt geht es Ihnen aber auch darum, mit Ihrer Gruppe weiter so eine Art Role Model zu sein für andere junge Aktivisten, Aktivistinnen, richtig?
Das würde ich, glaube ich, so konkret nicht sagen. Wir fügen uns ein in das Mosaik von aktivistischen Gruppen und Bewegungen und haben einfach nur einen Punkt gefunden, an dem vorher noch nicht so besonders viele gearbeitet haben, weil sich die Klimabewegung oft auf quasi die Resultate von politischen Entscheidungsprozessen konzentrieren und dann kritisieren müssen, aber immer so ein Stückchen hinterher sind. Wir dachten uns, okay, alles klar, vielleicht müssen wir uns diese Prozesse etwas genauer anschauen und da ansetzen. Da gibt es jetzt nicht so viele Gruppen, aber als Role Model würde ich uns nicht sehen. Im Gegenteil sind gerade bei dieser Konferenz, Artivism-Konferenz, auch viele KünstlerInnen und Gruppen, die uns total inspiriert haben. Also die Yes Men waren für mich als AbiturientIn einfach eine wahnsinnige Inspiration und haben für mich eine ganz neue Welt aufgemacht. So später habe ich Schauspiel studiert, das ist jetzt in dem Fall nicht mehr so wichtig, aber es fließt damit ein, weil ich da schon reingegangen bin mit, okay, wie kann ich später Kunst und Aktivismus verbinden und wie kann Kunst nicht nur im luftleeren Raum stattfinden?
Sam Bayras ist Mitglied des Aktivistenkollektivs Weiter so, genauso wie die eben zitierten Yes Men, und viele weitere spannende Gäste ist er zu erleben beim Artivism-Kongress bzw. der Konferenz von morgen an bis Sonntag im Berliner Kunsthaus Bethanien und als Livestream im Netz auf disruptionlab.org.